Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unsere Werbepartnerin, die das diese Woche möglich macht, ist die Triodos Bank. Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben, heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Fernsehkoch und Autor Christian Rach. Ahoi, lieber Christian.
Lars, ahoi, wie kommst du auf die Titel Fernsehkoch? Hast du mich jemals so Fernsehen kochen sehen? Ah, wir kennen uns so viele Jahre schon und ja. Du sagst immer noch Fernsehkoch zu mir.
Das ist schon die erste Kritik, das nehme ich gerne in Kauf. Du bist Tester gewesen, aber trotzdem bist du ein Koch, der aus dem Fernsehen berühmt ist. Das Wort sagt es ja auch.
Das könnte es so ja, sagen.
Aber du wolltest nie kochen im Fernsehen, aber du hast es jetzt für ein Buch gemacht. Das heißt Deutsche Küche.
Ja.
Und es ist ungefähr 7,5 Kilo schwer. Das heißt, sämtliche Gerichte in Deutschland sind da drin. Aber mal ganz im Ernst. Was steht da drin unter Deutsche Küche? Das hat ja auch ein bisschen Patriotismus.
Ja, aber weißt du, was der Ursprung war? Und zwar ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich liebe es, in Buchhandlungen zu gehen. Ich liebe es, da zu stöbern. Sei es in Hamburg oder wenn ich in Frankfurt bin oder in München oder Berlin oder auch in einer kleinen Stadt. Ich gucke mir immer Buchhandlungen an und bin natürlich immer hoch erstaunt, wie ich sehe, was für eine Vielfalt wir auch von deutschen Kochbüchern haben. Ich bin noch größer erstaunt zu sehen, wie viele ausländische Kollegen, Kolleginnen bei uns sich präsentieren in der Buchhandlung aus Peru, aus der Karibik, aus Grönland, von Australien, aus Malaysia, Tokio sowieso und Bella Italia ganz weit vorne und Skandinavien und so weiter. Ich gehe aber auch in Rom in die Buchhandlung oder in Paris oder in New York, und wenn ich da noch bin. Und was finde ich da an deutscher Kochbuchliteratur? Nada. Nichts. Warum ist das so? Warum sind wir solche großen Scheißer und stellen da unser Licht so unter Scheffel? Bella Italia findest du überall auf der Welt. Deutschland findest du überhaupt nicht. Wir zählen nichts. Also ein Buch gemacht, wo ich sage, das müssen wir noch auf Französisch und Italienisch und auf Englisch übersetzen. Nach China sowieso.
Ich finde, das ist ein ganz toller Anspruch, weil wer kann besser Schweinebraten und Gulasch und so weiter. Gulasch vielleicht die Ungarn ganz historisch bedingt.
Aber ja, Lars, da muss ich schon wieder reingehen. Entschuldigung, weil da, du machst genau denselben Fehler wie alle anderen. Wir sind doch nicht nur Schweinebraten und Gulasch oder sonst was. Wir haben eine so tolle Tradition. Und zwar unterschiedliche regionale Küche, die ist so großartig. Guck dir mal an, von Olas Dreierlei, von der Mairübe, ohne Gulasch, ohne Fleisch und ohne Fisch. Es ist ein Weltklasse-Hochgenuss.
Ich weiß ja, dass ich dich damit schneller auf Temperatur bringe als jede Mikrowelle.
Ja, das ist wie ein Fußball.
Ist das bewusst ein Gegenentwurf zu den ganzen Büchern von Otto Lengi, die mittlerweile in jedem Wohnzimmerschrank stehen?
Ja, und jetzt machen wir mal den dritten und dann höre ich auch einmal auf, dich dazu korrigieren, wie heißt denn Otto Lengi?
Der hat einen noch weiteren Vornamen.
Der hat nur einen Vornamen. Ja.
Okay.
Otto Lengi ist der Familienname. Also weißt du, und jetzt gehen wir, genau das ist ein großartiger Kollege, super Sachen macht er, finde ich wunderbar. Also nicht falsch verstehen, aber alle, vor allen Dingen Frauen, ach, Otto Lengi. Und die denken alle, der heißt Otto mit Vorname und Lengi, heißt er aber nicht. Otto Lengi ist der Familienname.
Und wie heißt er jetzt mit Vornamen?
Jotam Otto Lengi.
Ah, okay.
So. Und das heißt, also da wird was hoch, das ist eine PR-Maschinerie, das wird hochgejatzt und sonst. Ich finde es gutes Produkt, alles richtig. Aber der heißt Otto Lengi mit Familienname. So wie wenn man jetzt permanent nur über Meier redet, weißt du?
Jetzt ohne Frotzelei, deutsche Küche. Was ich wirklich richtig toll finde, ist, dass du an die Wurzeln gehst. Nämlich auch an die Wurzeln der ehemaligen DDR, aber auch der jüdischen Küche, weil die uns natürlich auch sehr geprägt hat. Erzähl mal, wie kommen wir denn auf so eine Idee, und zwar ja schon vor längerer Zeit, weil ich sag mal, Israel, das Judentum und die ganzen Traditionen sind natürlich jetzt gerade aus sehr negativen Umständen doch sehr in Medien.
aus der Motivation heraus, wie ich gesagt habe, Mensch, das geht, wir müssen doch auch mal Flagge zeigen und nicht nur gucken, dass wir in der Welt, dass man da auch 100.000 Bücher in New York verkauft. Werden wir nicht. Aber da muss ein Verlag mal in die Bresche gehen. Also habe ich überlegt, für was stehen wir denn auf der Welt? Wir stehen nicht für Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Wir stehen für Kartoffel, wir stehen für Brot, wir stehen auch für Wurst. Wir stehen für so viel, für die Engländer sagen immer noch die Krauts. Also wir stehen für Kraut und Rüben für und so weiter. Also ist das Buch nach Produktgruppen gegliedert. Und dann dachte ich, ja, ganz Deutschland. Und die neuen Bundesländer, sei auch nicht mehr, sondern ich sage nur noch die östlichen Bundesländer, die haben ja eine Identität übers Kochen erreicht, was wir in der alten BRD überhaupt nicht hatten. Wir haben eine wunderbare Küche an der Küste in Schleswig-Holstein. Wir haben eine tolle Küche im Saarland oder in Baden-Württemberg oder in Bayern. Aber die Gerichte sind komplett unterschiedlich. Aber in der alten DDR gibt es Gerichte, die von MacPom bis runter ans Erzgebirge, von Bautzen bis in die Magdeburger Bird, unique waren. Die eine Identität gestiftet haben und einen Sinn gegeben haben. Und ich glaube, um das Leben in der DDR richtig auch mal zu verstehen, auf diese Art und Weise ist es und ein was für mich eine Frage des Respektes, die Menschen dort zu ehren mit ihren Dingen, über die sie 40 Jahre sich definiert haben, Bräuler, Lecho und so weiter, Rippenbraten, Bollenfleisch oder Quarkkeulchen und so weiter. Und das mal richtig gut gemacht, ist köstlich. Und dann nach diesem Gedanken fragen, ja, was ist eigentlich mit unserer Geschichte, gemeinsamen deutschen Geschichte, da gehört das Judentum ja dazu. Gibt es eigentlich noch Spuren jüdischer Küche in Deutschland? Und damit meine ich wohl Ottolenghi-Küche. Das ist nicht die moderne Mini-Küche. Die ist wunderbar, die ist weltweit klasse und kreativ. Aber haben wir in unserer Küche, deutschen Küche, noch Spuren jüdischen Küche? Und dann komme ich zuerst darauf, nachdem ich viel Literatur gewälzt habe, auch da haben die Nazis ganze Arbeit geleistet, das versucht auszumerzen. Aber, wenn du genau hinguckst, Latkes ist nichts anderes als kleine Kartoffelpuffer. Ach, es ist ein Hefezopf mit Mohn oder mit Kartoffeln noch mit drin. Es gibt noch so viele Watzenknödel. Es ist wunderbar, was wir da noch alles finden. Und das sagte, also muss es auch noch eine Kapitel jüdischer Küche geben.
Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Bist du Weihnachten eher der schlichte Typ, sage ich mal, also wo es nur Kartoffelsalat und Würstchen gibt, oder gibt es da auch die Weihnachtsgans dann ganz klassischerweise?
Selten eine Weihnachtsgans, aber auch nie Kartoffelsalat mit Würstchen. Ich verstehe das in einem großen Haushalt mit viel, viel Kindern, aber ich finde Kartoffelsalat und Würstchen ist ein Essen, was viele Menschen das ganze Jahr über genießen. Und da sage ich, an Weihnachten gibt es natürlich von mir nicht einen Tipp, mach doch Kartoffelsalat mit Würstchen. Das finde ich auch in dieser Zeit, wenn das jemand macht, alles richtig, alles fein, wenn es eine Familientradition ist, aber als Tipp von mir nicht. Aber im Hause Rach gibt es jedes Jahr was anderes. Wir haben also nicht, es gibt jedes Jahr die Gans oder die Ente, sondern es gibt einen kleinen Familienrat und da wird dann zärtlich, demokratisch von mir bestimmt, was wir essen.
Was würdest du denn aus dem Buch heraus empfehlen?
Aus dem Buch heraus? Vielleicht würde ich, wenn ich sage, ich würde mal Ente machen, dann würde ich zwei Enten kaufen. Eine würde ich auslösen und aus den Karkassen Entensud machen. Und dann mit Senf, Kohl und Rettich, also alles deutsche Produkte, wunderbar serviert, wie so eine Rahmensuppe, kleine Nudelfetzen damit hinein, ein bisschen geschmorte Entenkeule. Und die zweite Ente würde ich dann vermutlich relativ klassisch machen und als Dessert dann Bratapfel.
Das hört sich richtig fantastisch an. Bei uns gab es tatsächlich einen Standard, das war Ragoffin in einer Pastete. Und wenn die Pastete nicht gut war, weil der Konditor irgendwie Blödsinn gemacht hat, dann war der ganze Familiensegen schief. Ja, gibt es sowas bei dir im Buch auch? Weil ich würde es so gerne nochmal wieder nach.
Ja, findest du genau das? Weil letztes Jahr gab es bei mir zu Hause, und das ist wirklich kein Schmurlas, gab es Pastetchen gefüllt, also mit Huhn und allerlei Zeugs da drin. Und das war ganz wunderbar. Und das Rezept findest du auch im Buch Deutsche Küche.
Jetzt wissen wir, was es bei Rachs zumindest letztes Jahr gab. Wie sieht denn Silvester kulinarisch aus?
Silvester kulinarisch mache ich mir eigentlich nie Gedanken. Es wird was Schönes geben. Ich werde hoffentlich nicht in Hamburg sein, sondern irgendwo, wenn es klappt, an die Küste fahren und da in Ruhe was Kleines, Leckeres, vielleicht einen schönen mit irgendwie einer tollen Beilage machen und dann ein Glas Champagner.
Jetzt haben wir zwei klassische Gerätschaften nicht gehört im Zusammenhang von diesen beiden Festen von dir. Das ist Fondue und Raclette. Schüttelst dich da?
Nee, gar nicht. Ein gutes Fondue ist unglaublich aufwendig zu machen, weil meines Erachtens lebt ein gutes Fondue erstens von der Brühe und zweitens von den ganz tollen kleinen Dips. Und wenn du die selber machst, hast du schon richtig viel Arbeit. Davor scheue ich mich nicht. Raclette ist nun meines gewesen, weil der ganze Käse liegt mir hinterher wie ein Stein im Bauch und da habe ich keinen Bock drauf.
Viele Leute, die so in der Industrie arbeiten oder ganz andere Sachen machen, haben immer den Traum, im höheren Alter, also so auf der Zielgeraden des Lebens, noch ein Restaurant aufzumachen, eine Kneipe aufzumachen, wie auch immer. Warum hast du so früh aufgehört oder gibt es eine Chance, dass du mal so einen kleinen Laden aufmachst, wo du selber hinterm Herd stehst?
Lars, erstens habe ich nicht so früh aufgehört, sondern erst vor 12 Jahren. Und das andere ist, ich bezeichne mich immer als Rentner im aktiven Unruhezustand. Ich glaube, ich habe für 2 Leben gearbeitet, 80, 90 Stunden in der Woche. Da sei es mir gegönnt, dass ich jetzt nur noch 40 bis 50 Stunden arbeite.
Das scheint ausreichend zu sein. Wir kommen zu unserer Kategorie.
Nice. Oder Scheiß.
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Und wer ist dafür verantwortlich? Hast du was Positives oder was Negatives?
Ich habe sowieso erst was Negatives. Baustellen, Fernwärme, kleine Geschäfte. Es ist überall Chaos. Okay, wir brauchen den Change. Ich bin völlig dafür. Und das müssen wir auch ertragen. Aber bitte mit Wahrheit und mit Informationen als Betroffene. Du kriegst nie gesagt, was wirklich Sache ist. Man verkauft dann den Mitmenschen, die Mitbürger für dumm. Aber wenn ich weiß, dass vor meiner Haustür 4 Monate eine riesen Baggerbaustelle ist, muss ich die Möglichkeit haben, mich darauf einzurichten und dementsprechend zu reagieren. Nicht zu klagen, sondern zu akzeptieren und nicht morgens um 5:30 schon aus dem Bett zu fallen. Das heißt also, diese Kommunikation sollte die Stadt sich überlegen, die Verwaltung sich überlegen, weil wir sehen, wie die Bürger wählen werden. Wir werden uns nächstes Jahr umschauen, wie Wahlergebnisse vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern aussehen und im Westen wird es nicht viel anders gehen. Wir brauchen Offenheit, ja, Übersicht und Klarheit in den Worten der Verantwortlichen.
Übersicht und Klarheit, damit könnte man auch das Buch Deutsche Küche von Christian Roch beschreiben. Für die nächsten 10 Jahre habe ich wahrscheinlich reichlich Inspiration für meine Küche. Lieber Christian, ich freue mich auf dein nächstes Buch und unsere nächste Begegnung. Ahoi. Vielen Dank, lieber Fernsehkoch.
Du Rettner im Unruhezustand, Lars.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.